Heute ist der letzte Sonntag vor der Passionszeit, beziehungsweise der siebte Sonntag vor Ostern. Gemäß dem Kirchenkalender steht heute das Thema Nachfolge im Vordergrund. Doch ist das Thema, das uns wirklich beschäftigt? Innerhalb weniger Monate hat sich die Weltlage bedrohlich verändert. Wir hören von Kriegen und Hungersnöten, von Flucht und teuren Zeiten, Spannungen unter den Weltmächten und neulich von einem schrecklichen Erdbeben, wie es schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Da kam mir immer wieder der endzeitliche Text in den Sinn, den wir in der ersten Schriftlesung gehört haben. Ich mute mir nicht zu, darüber eine Predigt zu halten. Vielmehr will ich mich an den Vorschlag im evangelischen Kirchenkalender halten, der für den heutigen Sonntag den Text aus 1. Korinther 13 als Predigttext vorschlägt. Das Hohelied der Liebe von Paulus. Wir hörten es in der zweiten Schriftlesung. Weil die Liebe letztlich alles überdauert und wir sie einst vollkommen erkennen werden, passt dieser Text ebenfalls in unsere eher dunkle Zeit. Denn unsere Erkenntnis ist bekanntlich Stückwerk. Wir werden sehen, dass Paulus diesen Text nicht etwa für eine Hochzeitspredigt geschrieben hat. Er hat damit auch in eine schwierige Situation hineingeschrieben. Ich denke, wir sind uns einig, das Schlüsselwort dieses Abschnittes ist die Liebe. Ich weiß, dass das Wort Liebe manchen Menschen bereits einen Schauer über den Rücken jagt. Viele sind enttäuscht und glauben nicht mehr an die Liebe. Aber von welcher Liebe sprechen wir überhaupt? In der deutschen Sprache kennen wir einfach das Wort Liebe. Die alten Griechen kannten differenziertere Worte. Sie sprachen von Eros, Philia und Agape. Mit Eros wird die begehrende, leidenschaftliche Liebe beschrieben, also die körperliche Anziehung und Erotik, die am häufigsten am Anfang einer Beziehung zu spüren ist. Wenn Eros uns erwischt, werden die Knie weich, die Schmetterlinge im Bauch spielen verrückt, das Herz schlägt im wahrsten Sinne höher und wir schweben auf Wolke 7. Manche sind in diesem Zustand dann weit weg von der Realität und glauben, dieses Glück sei für immer. Diese erotische Liebe ist in Beziehungen von großer Bedeutung, da körperliche Anziehung eigentlich der erste Schritt ist, der zu etwas Größerem und Tieferem führt. Mit Philia wird die freundschaftliche Liebe, die wir für jeden empfinden können, beschrieben. Sie vereint zwei Menschen mit den gleichen Interessen, Überzeugungen und Lebenseinstellungen. Philia ist eine Liebe, die zwischen Freunden, Kollegen oder Bekannten entstehen kann und oft auf gemeinsamen Interessen, Wünschen und Träumen basiert. Man könnte sagen, zwei Menschen, die gleich ticken. So verbringen diese aufgrund ihrer Eigenschaften gerne Zeit miteinander, führen angeregte Gespräche und beteiligen sich an denselben Aktivitäten. In romantischen Beziehungen baut Philia auf Eros auf und gemeinsam bilden sie eine Verbindungsebene zwischen zwei Menschen. Die höchste Ebene der Liebe ist die Agape. Sie übersteigt alle unsere Vorstellungen und unsere Vernunft. Sie ist die reine, tiefe und bedingungslose Liebe. Agape ist eine göttliche Liebe, die die Seele befreit und beruhigt. Es ist die Liebe eines Menschen zu Gott, aber auch zu all seinen Mitmenschen. Jemanden bedingungslos zu lieben bedeutet, mit ihm durch dick und dünn zu gehen, alles zu akzeptieren, was diesen Menschen ausmacht, und bereit zu sein, alles zu geben, ohne dasselbe als Gegenleistung zu erwarten. In der Bibel wird Agape-Liebe besonders betont als Liebe Gottes zu den Menschen und auch als Nächstenliebe. Das Hohelied der Liebe von Paulus handelt von dieser Agape-Liebe. Im Neuen Testament werden wir sogar angehalten, unsere Feinde zu lieben, was auf die Stärke der Agape-Liebe hinweist. Die beste Beschreibung dieser Liebe lesen wir in Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Nun wollen wir gemeinsam dieser vollkommenen Liebe nachspüren. Dieses hohe Lied der Liebe von Paulus hebt sich total von seinen übrigen Briefen ab. Wir haben es hier mitten in einem Brief an die Gemeinde in Korinth mit einem poetischen Juwel zu tun. Wir wollen zuerst schauen, was für Menschen die ersten Empfänger dieser Zeilen waren. Die Stadt Korinth war 146 vor Christus bei der Eroberung Griechenlands durch die Römer völlig zerstört worden und lag ein Jahrhundert lang in Trümmern. Erst Julius Caesar gab 44 vor Christus den Befehl zum Wiederaufbau und in der Folge entstand eine völlig neue Stadt, die äußerlich rasch aufblühte und Menschen aus aller Welt anzog. Ihre Lage war ideal, weil sie mit Handelsschiffen von Ost und West gut erreichbar war. Das neue Korinth wurde somit schnell zu einer großen und reichen Handelsstadt. Weil die neu erbaute Stadt kaum eine alteingesessene, bodenständige Bevölkerung hatte, führte das bei all den Neuankömmlingen zu einem lockeren, üppigen und ausschweifenden Lebensstil. Es standen ihnen keine alten Konventionen im Weg. So wurde Korinth bekannt für eine in hohem Maß zerrüttete Gesellschaft, Götterkult, ausschweifendes, zügelloses Leben und die Hinwendung zu philosophischen Lehren und neuen Weltanschauungen verschafften den Menschen Befriedigung. Es lebten da auch Juden, die in der Synagoge ihr Lebenszentrum hatten. Paulus zog es bekanntlich immer in bedeutende Städte in der Hoffnung, dass das von ihm verkündete Evangelium sich ins Umland ausbreiten würde. So kam er im Jahr 50 nach Korinth, wo er Arbeit und Unterkunft fand. Gemäß Apostelgeschichte wohnte er beim Ehepaar Aquila und Priscilla, die selber noch nicht lange aus Rom zugezogen waren und hier ihren Handwerksbetrieb aufbauten. Natürlich suchte Paulus auch hier die Synagoge auf. Zu ihm stießen dann noch Silas und Timotheus. Weil es in der Synagoge zu Differenzen kam, zog sich Paulus und seine Mannschaft in ein Haus in der Nähe zurück, wo er denen, die es hören wollten, das Evangelium predigte. Es kamen auch tatsächlich Juden zum Glauben, inklusive dem Synagogenvorsteher Crispus. Es folgten schon nach einem halben Jahr eine turbulente Zeit, in der die Juden Paulus aus der Stadt vertreiben wollten. Der zugezogene römische Prokurator hörte jedoch nicht auf die Klagen der Juden, sondern machte sich dafür stark, dass Paulus noch längere Zeit in Korinth bleiben konnte. Als er schließlich dann doch weiterreiste, gab es bald weitere Schwierigkeiten in der Gemeinde. Der Einfluss der sündigen Stadt hinein in die Leben der einzelnen Gemeindeglieder führte zu großer Uneinigkeit. Es kam zu heftigen Streitereien, von denen Paulus auch in der Ferne vernahm. Deshalb schrieb er Briefe an die Korinther. Paulus war überzeugt, alle Nöte im Leben der Gemeinde in Korinth entspringen dem Fehlen der wirklichen Liebe, der Agape. Deshalb beschrieb er das Wesen der wahren Liebe im ersten Brief an die Korinther. Jesus hat durch sein Leben gezeigt, wie Agape-Liebe gelebt wird. Alles, was er tat, war von dieser Liebe angetrieben. Zwar brauchte Jesus ja auch da und dort harsche Worte, was ich beruhigend finde. Er zeigte damit auch die Autorität, die in der Agape-Liebe steckt. Sie kann hinstehen und klar sagen, was nicht in Ordnung ist. Sind Menschen imstande, eine solche von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe zu leben? Jesus selbst sagte zu seinen Jüngern in Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Dass seine Nachfolger diese Agape-Liebe nicht immer in vollster Perfektion leben können, ist auch Jesus klar. Doch er möchte mit denen, die ihm nachfolgen, diese Welt verändern. Schauen wir hinein in das Hohelied der Liebe. Mir scheint, hier werden menschliche Fähigkeiten von erster Güte vorgestellt. Manche Übersetzungen sagen, wer viele Sprachen spricht, und ich möchte sagen, wer viele Sprachen spricht, ist sicher sehr intelligent. Wer mit Engelszungen spricht, weiß seine Zuhörer zu begeistern und zu überzeugen. Solche Menschen haben fraglos beste kommunikative Fähigkeiten. Sehr erstrebenswert. Beides kann uns zweifellos im Leben viele Vorteile bringen. Doch Paulus sagt ganz unverblümt, dass solche Gabe nichts weiter ist, als wenn man auf ein Metallteil hauen und ein Misston erklingen würde. Also Intelligenz und Sprachgewandtheit allein ist nicht erstrebenswert. Wer aber geistliche Reife hat und prophetisch reden kann, wer mit großer geistlicher Erkenntnis ausgestattet ist, dazu noch einen gewaltigen Glauben hat, mittels dem er Berge versetzen kann, der überflügelt wohl doch noch die Intelligenten und Redegewandten. Doch Paulus macht auch diesen Bückling vor den besonders geistlichen Menschen zunichte, indem er sagt, und wenn solche keine Liebe in sich haben, sind sie nichts, gar nichts. Also Intelligenz, Sprachgewandtheit und geistliche Reife allein sind nicht erstrebenswert. Ja, aber wenn jemand eine ganz besonders soziale Ader hat und wirklich mit den Armen Hab und Gut teilt, ja, wenn sich jemand sogar um einer guten Sache wille verbrennen würde, weil er davon so überzeugt ist, der würde doch wohl die Intelligenten und geistlich Reifen überflügeln. Doch Paulus macht auch diesen Kniefall vor den besonders sozialen Menschen zunichte, indem er sagt, ohne Liebe wäre das nichts, gar nichts. Also Intelligenz und geistliche Reife und großartiges soziales Engagement für eine bessere Welt allein sind nicht erstrebenswert. Zuerst dachte ich, dass es schwer vorstellbar ist, dass das alles, was hier aufgezählt wird, ohne Liebe geschieht. Doch wenn man sich genau überlegt, kann jemand sehr intelligent sein und mit Engelszungen andere für eine Sache gewinnen, ohne auch nur einen Hauch von Liebe in sich zu haben. Er kann das sogar mit böser Absicht tun. Auch geistliche Reife birgt die große Gefahr in sich, statt mit den geistlichen Gaben den Menschen zu dienen, sich wichtig zu machen. Aber bitte, soziales Engagement, das braucht doch Liebe. Das ist doch gar nicht vorstellbar ohne Liebe. Ah doch, jemand kann zum Beispiel ein großes soziales Werk auf die Beine stellen und dabei für sich viel Anerkennung und Aufmerksamkeit ernten und dahinter ist kein Hauch von Liebe. Ja, was ist dann das Wesen der wahren Liebe und dem Handeln aus wahrer Liebe? Der nächste Abschnitt gibt Antwort. Zu all dem, was da steht, sage ich innerlich im Grundsatz ja. Ich will auch geduldig und freundlich sein. Ich will nicht partout auf meinem eigenen Standpunkt beharren. Ich will nicht prahlen und mich nicht in den Vordergrund stellen. Ich will mir keine Freiheiten nehmen auf Kosten der anderen. Ich will nicht zornig werden und will niemandem etwas nachtragen. Ich will nicht schadenfreudig sein, will mich aber mitfreuen, wenn andere das Richtige tun. Ich will niemanden aufgeben und hoffe und vertraue, dass es im Leben des anderen gut kommt. Ja, wenn ich das mal so in der Ich-Form beschreibe, merke ich, dass das in meinem Leben nicht immer stimmt. Ist es nicht manchmal schwierig, den eigenen Standpunkt loszulassen und dem Gegenüber zuzustimmen? Kann ich das niemandem etwas nachtragen? Bin ich stets frei von jeder Schadenfreude? Gebe ich wirklich nie jemanden auf? Trage ich alles, tatsächlich alles mit Geduld? Nein, nein und nochmals nein. Ja, da kommen mir eben schon noch Fragen. Muss man wirklich alles aushalten? Muss man einfach ertragen bis zum Ende? Muss man schweigen, wenn andere nicht in dieser Liebe leben? Ich denke, dass wir immer wieder um Agape-Liebe ringen müssen. Jesus möchte uns diese Haltung ins Herz geben. Das heißt aber nicht, dass wir wie Lämmer Unrecht erdulden müssen. Agape-Liebe kann, wie schon gesagt, auch heißen, für eine Sache hinzustehen und Klartext zu reden. Agape-Liebe beinhaltet auch eine gesunde, liebevolle Autorität. Auch darin war uns Jesus Vorbild. Manche Menschen mögen eine solche Agape-Liebe als etwas für Schwache und Dumme einordnen. Andere glauben, dass solche Liebe sowieso unerreichbar ist für einen Menschen. Tatsächlich ist Agape die Liebe, die Gott charakterisiert und seine Kinder charakterisieren sollte. Gott lädt uns ein, sich seiner Mission anzuschließen, indem wir Menschen sind, die von Agape-Liebe erfüllt sind und unser Handeln, Reden und Denken von ihr leiten lassen. Dieser letzte Abschnitt beginnt mit, in manchen Übersetzungen, die Liebe hört niemals auf. Sie ist also von Natur aus ewig. Alles, was uns auf dieser Erde wichtig erscheint, das ganze Wissen, ja alles, was uns Gläubigen wichtig erscheint, prophetisches Reden, Zungenrede, Erkenntnis, all das wird einmal aufhören. Weil das, was jetzt ist, nur Stückwerk ist, also unvollkommen. Ein wenig könnte einem das schon kränken, dass das, was wir jetzt so hochhalten, all das Wissen dieser gescheiten Menschen, wir inklusive, alle großartigen Erkenntnisse, alle Erfindungen und alle Genialität des Menschen, das soll einmal aufhören und nichts mehr gelten. Ja, alle Geistesgaben der Gläubigen sollen einmal aufhören und auch nichts mehr gelten. Aber halt, Vers 10 lässt etwas aufscheinen, was noch viel größer und perfekter ist als alles, was wir jetzt sehen. Es wird uns hier vor Augen gemalt, dass wir wie in einem trüben Spiegel schauen, wo das Bild noch unklar ist. Aber einmal wird das Bild klar sein, wird zur neuen Realität und wir werden nicht mehr nur trüb sehen. Wir werden voll erkennen und begreifen und ich denke, unglaublich staunen. Es wird vollkommen sein. Und wir werden feststellen, dass die Liebe allein die vollkommene Agape-Liebe überlebt hat. denn sie hört tatsächlich niemals auf und ist größer als alle unsere Vorstellung, unser Glaube und unsere Hoffnung. Zum Schluss stellt sich die Frage, was wir mitnehmen können aus dieser Predigt. Ich möchte es so zusammenfassen. Wer sich für Gerechtigkeit einsetzt und beharrlich liebt, der hat den Ruf Jesu in seine Nachfolge verstanden. Die Liebe können wir da, wo wir leben, auch trotz aller Stürme in dieser Welt, täglich leben. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden. Friede ist der Weg. Ich möchte dieses Zitat abwandeln und sagen, es gibt keinen Weg zur Liebe. Liebe ist der Weg. Amen.